erkennbar ist eine Wut auf die Regierung, die sich durchaus artikuliert in Plakaten, in Gesprächen untereinander. Aber dieser Protestzug hatte keine radikale Attitüde. Aber richtig ist, es gibt vereinzelt mal eine Fahne mit dem königlichen Wappen, sächsische Farben, die den Freien Sachsen zugeordnet wird. Also man erwartet, dass die Bundesregierung Lösungen fordert oder findet vielmehr, um die Inflation zu zügeln und die Menschen zu entlasten.
Aber was neu ist, das sind schon sichtbar einfach so junge, sportliche Männer, Neonazis, Hooligans. Den Organisatoren geht es eben zuvorderst nicht darum, Lösungen für die konkrete soziale Schieflage jetzt in der Energiekrise zu suchen oder zu bieten. Sie haben auch tatsächlich gar keine wirklichen Lösungen anzubieten. Sie bejubeln jeden, der sich da auf die Straße stellt, selbst wenn er sich klar distanziert von den Freien Sachsen.
Montagabend sind die Straßen in Leipzig, der Region oder in Altenburg gefüllt. Menschen gehen auf die Straßen, um zu demonstrieren gegen die aktuelle Energiepolitik, gegen die steigenden Preise. Und es sind Menschen dabei, die Existenzängste haben und die ihrer Wut Luft machen möchten. Allerdings sind auch Menschen dabei, die zu beispielsweise der rechtsextremen Partei Freie Sachsen gehören. Rechte Menschen nutzen diese Demos für sich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge LVZ Unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gjiva und in dieser Folge spreche ich mit LVZ-Reporterin Denise Peikert und mit dem Redaktionsleiter der Osterländer Volkszeitung in Altenburg, Kai Würker. Wir klären die Frage, was das Problematische an diesen Demos ist, und wir nehmen diese Folge übrigens am 28. September auf. Kai, wir haben es eben gerade gehört, das war die Atmosphäre auf der Demo in Altenburg und du warst vor Ort. Wie hast du die Stimmung erlebt? Wie waren die Menschen so drauf?
Ernst, besorgt einerseits, andererseits aber nicht, es war keine aufgeheizte Stimmung, sondern eher friedlich, würde ich es beschreiben. Erkennbar ist eine Wut auf die Regierung, die sich durchaus artikuliert in Plakaten, in Gesprächen untereinander. Aber dieser Protestzug hatte keine radikale Attitüde. Ich hatte den Eindruck, man ist locker im Gespräch mit seinen Nachbarn, die man zum Teil schon kennt. Viele kommen ja auch mit Freunden, Bekannten dorthin. Man hat durchaus auch mal ein Lächeln, ein freundliches Gespräch, ein Lächeln auch gegenüber der Polizei, die Straße absperrt, wird zurückgelächelt. Ich habe den Eindruck, man trifft sich zum Austausch einerseits, um zu reden, um sich vielleicht auch gegenseitig zu bestärken, in dem Gefühl, unter Gleichgesinnten zu sein. Das Ganze wird aber natürlich zunehmend begleitet mit einer Lautstärke durch Trillerpfeifen, durch Trommeln, Pauken. Diese Lautstärke hat zugenommen in letzter Zeit. Aber es bleibt bei dieser eher friedlichen, nicht radikalen Attitüde, sondern man ist halt montags beieinander, um miteinander zu sprechen.
Ich war in Leipzig dabei, bei dieser Art von Demonstration gegen unter anderem auch der Energiepolitik, gegen alles Mögliche. Und dabei ist mir aufgefallen, dass da auch teilweise Fahnen von den Freien Sachsen geschwenkt wurden. War das auch dabei? Übrigens, kurzer Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Wir kommen später noch darauf, warum wir eigentlich sowas benennen, warum wir auch dazu sagen, welche Gruppierungen eben bei solchen Demonstrationen dann auch mitlaufen. Genau. Und Kai, an dich die Frage nochmal, waren auch in Altenburg eben rechtsextreme Menschen dabei?
Ich kann nicht im Einzelnen beurteilen, wer rechtsextremes Gedankengut hat. Aber richtig ist, es gibt vereinzelt mal eine Fahne mit dem königlichen Wappen, sächsische Farben, die den Freien Sachsen zugeordnet wird. Es gab auch mal die Würmerflagge, diese Kreuzflagge, die man mit dem Reichsbürgermilieu in Verbindung bringt und sehr stark auch mit Pegida. Die Würmerflagge war einmal zu sehen. Wir haben sie thematisiert. Die Wochen darauf war sie weg. Auch die Flagge der Freien Sachsen taucht auf, ist aber nicht immer da und sie ist nicht dominant. Also diejenigen, die ein bisschen weiter hinten im Zug laufen, bekommen das schon gar nicht mehr mit. Es ist, wenn dann mal vereinzelt, aber keineswegs dominant in diesem Protestzug.
Wie hast du denn dann die Menschen erlebt und wer hat denn dann demonstriert?
Die Menschen, die ich auf diesen Montagsspaziergängen, die ja mittlerweile eher Demonstrationen sind, die ich dort finde, sind vorwiegend Menschen über 50, Rentner, Familien mit Kindern auch. Die sind natürlich zum Teil noch jünger, also die Erwachsenen, die mit ihren Kindern kommen. Aber in erster Linie sind es eher ältere Menschen und es sind Menschen mit mittlerem oder auch geringerem Einkommen. Das zumindest habe ich erfahren, wenn ich mit Einzelnen gesprochen habe. Es sind Angestellte dabei, ich habe Behördenmitarbeiter gesehen, die man doch dann wiedererkennt, Gewerbetreibende. Und also sie verbindet die Auffassung, dass sie etwas bewegen können, wenn sie auf die Straße gehen und dort Präsenz zeigen. Und das möglichst regelmäßig tun. Und das noch dazu in großer Zahl. Und ich würde die Menschen beschreiben, mehrheitlich zugehörig der bürgerlichen Mitte. Und es sind Altenburger in erster Linie, es sind aber auch Menschen aus dem direkten Umfeld, aus dem Landkreis, aber auch aus der weiteren Region noch darüber hinaus. Es ist aber, wie gesagt, nicht einzuschätzen, wer noch alles hinzukommt, inwieweit Menschen mit radikalem Gedankengut dabei sind. Die AfD spielt auf alle Fälle eine Rolle. Es wird zumindest sympathisiert mit diesen blauen Herzen, mit dieser Kampagne Unser Land zuerst. Und das Altenburger Bürgerforum, ein rechtsgerichteter Zusammenschluss, spielt ebenfalls eine Rolle. Also lokale Akteure dieses Altenburger Bürgerforums sind Teil dieses Protestzuges seit jeher. Man muss vielleicht erklärend sagen, dieses Altenburger Bürgerforum geht zurück auf das Jahr 2015, als wir eine starke Welle an Zuwanderung hatten und sich ein Widerstand formierte. Aber wie gesagt, dieses Bürgerforum dominiert nicht, genauso wenig wie Freie Sachsen oder andere.
Gegen was wird denn demonstriert auf diesen Montagsdemos?
Es geht, wie andernorts auch, im Moment in erster Linie um die Bundespolitik, vorrangig Energiepolitik und alles, was sich an Folgen daraus erschließt. Also die Menschen merken, die Preise sind gestiegen, die Energiekosten steigen, viele haben jetzt ihre Betriebskostenabrechnung bekommen oder ihre neuen Abschlagszahlungen vom Energieversorger und machen das direkt fest mit an Entscheidungen der Bundesregierung. Und gleichzeitig auch an der Rolle Deutschlands im Russland-Ukraine-Konflikt. Also man erwartet, dass die Bundesregierung Lösungen fordert oder findet vielmehr, um die Inflation zu zügeln und die Menschen zu entlasten und ihnen nicht Sparzwänge aufzubürden. Also dieses ständige Mahnen, sparen zu müssen, das kommt nicht gut an, gerade weil es eben viele Menschen betrifft, denen das durchaus Existenznöte bereitet, wenn ohnehin die Rente, das Einkommen sehr gering ist. Wir haben hier einen Landkreis, der gehört zu den strukturell Schwächsten in Deutschland. Das Durchschnittseinkommen ist sehr, sehr gering im bundesweiten Vergleich. Noch dazu viele ältere Leute, die jetzt schon ihre Rente haben und die auch nicht mehr viel größer werden kann. Und deswegen wird demonstriert, um gegen die Bundespolitik anzugehen. Manch einer sagt, die Politik soll umdenken. Ein sehr großer Teil ist der Auffassung, die Bundespolitik oder die Bundesregierung müsste komplett ausgetauscht werden. Die Corona-Politik spielt in diesem Zusammenhang natürlich auch eine Rolle. Das Thema haben wir ja schon länger und das ist nicht weg. Es wird halt nur stark überlagert von den noch viel akuteren Problemen mit den Preissteigerungen. Aber wie gesagt, Corona ist auch ein Thema. Es gibt viele Pflegekräfte oder Angehörige von Pflegekräften oder Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, die sich an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht stören, die ja wohl zum Jahresende auslaufen soll. Aber trotzdem finden ja nach wie vor behördliche Maßnahmen statt, Anhörungsbögen an Gesundheitspersonal, warum sie nicht geimpft sind, Bußgeldandrohungen stehen da noch drin. Das stößt nach wie vor auf. Man versteht es nicht, was das jetzt im Moment noch soll. Und auch deswegen bleibt das Thema Corona erhalten. Verbunden natürlich auch mit einer Sympathie für AfD beispielsweise. Also diejenigen, die die Bundesregierung austauschen wollen, die denken nicht an einen neuen grünen Minister, sondern die denken in anderen Farben.
Du hast es ja jetzt auch schon erwähnt, die Corona-Maßnahmen, als es noch schärfere Corona-Regelungen gab, sind eben Leute spazieren gegangen, in Anführungsstrichen. Das waren ja im Endeffekt illegale Demonstrationen. Gibt es einen Unterschied zwischen dieser Zeit und der jetzigen Zeit?
Den gibt es durchaus. Den ganz wichtigen Unterschied hast du schon angesprochen. Wir haben jetzt nicht mehr die Situation, dass diese Versammlung illegal ist. Man sollte sie anmelden, was nach wie vor nicht stattfindet. Aber nur weil sie nicht angemeldet ist, ist sie nicht illegal. Die Polizei muss sie trotzdem schützen. Und es ist schon deswegen auch kein Spaziergang mehr. Also man muss jetzt von einer Demonstration reden, weil anders als zu der Zeit, als es ein Spaziergang war, jetzt Plakate auftauchen, es wird lauter, es werden Botschaften verbalisiert, es wird offen aufgerufen, sich am Montag zu beteiligen, dabei zu sein, über Facebook, Telegram sowieso, auch über andere Wege noch. Man ist jetzt viel stärker auch in der Öffentlichkeit. Es hat sich auch tatsächlich eine Menge verändert. Die ersten Montagsspaziergänge, die wir in Altenburg hatten, waren vor etwa einem Jahr und haben dann in der Teilnehmerzahl deutlich zugenommen über den Jahreswechsel. Dann wurde es im Frühjahr weniger. Im Sommer ist es fast erloschen. Es war noch, blieb noch ein harter Kern von etwa 200 Menschen, die über den Sommer, über die Sommerferien regelmäßig kamen. Und ab August fing die Zahl der Teilnehmer wieder deutlich an zu steigen. Und das gipfelte jetzt in dieser Woche bei über 2000 Teilnehmern, was mehr ist als zum Höhepunkt der Corona-Wut, die wir zum Jahresbeginn hatten. Für die Polizei ist es nach wie vor eine schwierige Situation, weil die Veranstaltung nicht angemeldet ist. Man weiß eben auch nicht, wer ist der Ansprechpartner, wo geht die Route lang. Da gibt es immer wieder Überraschungen. Und es ist genauso schwer auch zu zählen, wie viele Teilnehmer eigentlich da sind, weil man nutzt dieses Klickersystem. Einer stellt sich hin und klickt jeden Einzelnen durch. Das ist bei der Masse an Menschen kaum möglich, sodass auch diese Zahl 2000, 2300 Menschen nur eine Schätzzahl ist. Es könnte durchaus auch noch ein bisschen mehr sein, durchaus. Der Unterschied im Vergleich zu früheren Monaten ist tatsächlich, dass die Corona-Wut überlagert wird von den Sorgen, wie geht es ganz persönlich weiter aufgrund der finanziellen Belastungen, die auf viele Menschen zukommen. Und ich halte das auch für einen ehrlichen Protest, zumindest bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die mir wirklich sagen, es geht uns hier nicht um ein politisches Statement, es geht uns darum zu zeigen, dass es uns persönlich schlecht geht und wir uns große Sorgen machen. Finanzielle Ruin, schaffen wir das überhaupt? Können wir unser Geschäft weiterhalten? Ich hatte jetzt eine Fleischerei-Inhaberin, die sagt, wir haben einen sehr hohen Energieverbrauch. Die Rechnungen haben sich vervierfacht. Wie sollen wir das bezahlen? Und es ist eine große Ungewissheit, die Menschen umtreibt. Die Sorgen sind existenzieller geworden.
Du hast es eben gerade erwähnt, es war eine hohe Anzahl an Demonstrierenden am Montag zugegen in Altenburg. Mehr als 2000 Menschen, so viele waren es auch ungefähr hier in Leipzig, und Leipzig hat ja durchaus mehr Einwohner als Altenburg, und deswegen ist das schon ein krasser Vergleich, wenn man sich das mal so eben in Relation stellt. Warum ist Altenburg so empfänglich für Proteste?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen gesellschaftliche Strukturen spielen da eine Rolle, zum anderen die jüngere politische Entwicklung im Landkreis insgesamt und in Ostthüringen insgesamt. Und auch die geografische Lage, glaube ich, spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Also einerseits, ich habe es ja schon gesagt, dass das Durchschnittseinkommen im Altenburger Land ist vergleichsweise niedrig. Insofern ist das, was Menschen aushalten, wenn Preise steigen, auch überschaubar. Und es trifft viele tatsächlich härter. Und andererseits wird das auch politisch genutzt, das muss man auch sagen. Es wird politisch genutzt, dass Menschen sich Sorgen machen. Die AfD profitiert sehr stark mit einem hohen Wählerpotenzial. Wenn man sich die Zahlen anschaut, der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021, da hatten wir 28,1% Zweitstimmen für die AfD im Wahlkreis. Das war ein ziemlich hoher Wert. Und der Direktkandidat der AfD ist mit den Erststimmen auch direkt ins Parlament eingezogen. Und wir teilen uns einen Wahlkreis mit Gera und Greiz. Und diese Region muss man dann ein Stück weit auch als Ganzes betrachten. Hinzu kommt die geografische Lage Altenburgs. Es ist zwar nur eine Stadt mit 30.000 Einwohnern, etwas mehr als 30.000, aber sie hat Teilfunktionen eines Oberzentrums, weil dann bis Gera erstmal lange nichts Größeres kommt. Und es liegt sehr zentral zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt in diesem Dreiländereck. Es ist nicht weit von Frohburg, von Zeitz, von Zwickau nach Altenburg zu kommen. Und man trifft sich in dieser Stadt mitunter einfach auf mittlerem Wege sozusagen. Und dass Altenburg überhaupt diesen großen Zulauf bekommt, hängt auch mit der jüngeren politischen Entwicklung zusammen. Schon 2015 gab es Proteste verbunden mit dem Bürgerforum, was ich angesprochen habe. Da hatten sich schon gewisse Strukturen und gewisse Regelmäßigkeiten im Protest herausgebildet. Auch wenn es dann eine Pause gab bis zu den Spaziergängen, sind gewisse Strukturen einfach da. Und Altenburg hat schon jetzt in den vergangenen Monaten, seit diesem einen Jahr, seitdem wir über Spaziergänge reden, hat Altenburg einen sehr hohen Zulauf. Das hat sich über all die Monate stark erhalten. Und wenn einmal diese Sogwirkung da ist, wenn man einmal weiß, in Altenburg kommen viele Menschen zusammen, dann sorgt dieser Sog dafür, dass immer mehr hinzukommen und sagen wir, komm doch lieber nach Altenburg, weil dort sind viele und wir können dort auch relativ unbehelligt, ungestört demonstrieren. In Leipzig wird es manchmal ungemütlich. In Altenburg ist es eher freundlich und man kann dort eine große Masse bilden und auf diese Weise diese Stärke, dieses Gemeinschaftsgefühl auch leben. Man merkt das auch ganz stark am Ende jeder Veranstaltung. Man trifft sich auf dem Markt nochmal, es wird geklatscht, gejohlt, gepfiffen. Und da geht es wirklich darum zu zeigen, wir sind alle gleichgesinnt.
Wie schaut es eigentlich in Jena und Erfurt beispielsweise aus? Das sind ja größere Städte im Vergleich zu Altenburg. Wird da auch viel protestiert? Weißt du da was?
Ja, also es wird tatsächlich in Altenburg, oder anders gesprochen, Altenburg gehört zu den Protestmetropolen in Thüringen. Das hat sich so herauskristallisiert. Gerade jetzt auch am vergangenen Montag waren Altenburg und Gera die am stärksten frequentierten Orte bei den Montagsdemonstrationen. Wir hatten auch in Gera über 2600 Menschen. In Jena beispielsweise waren es nur 300, obwohl die Stadt viel größer ist. Und auch in Erfurt nur 780, das war der jüngste Wert. Dann gibt's noch mal ein Zentrum in Südthüringen mit Sonneberg, 1900 Menschen, Nordthüringen, Leinefelde. Aber alles das war trotzdem kleiner als Altenburg und Gera. Das sind tatsächlich die Hotspots, die sich rauskristallisiert haben. Ich glaube, es hängt wiederum mit der wirtschaftlichen Struktur zusammen, weil Ostthüringen generell schwächer aufgestellt ist als zum Beispiel die Region Weimar oder Erfurt oder Jena.
Wie fühlst du dich denn eigentlich dabei als Journalist, wenn du da mitten in so einem Protest bist?
Dadurch, dass der Protest friedlich verläuft und ohne radikale Attitüde, fühle ich mich dort nicht unwohl. Ich betrachte das natürlich aus einer journalistischen Distanz. Aber es interessiert mich, was die Menschen denken, was sie antreibt, jeden Montag auch bei strömendem Regen unterwegs zu sein. Und ich kann dort interessante Gespräche führen, die mir nur dort möglich sind. Ich merke auch eine zunehmende Offenheit durchaus. Also anders als zu der Zeit, als die Spaziergänge verboten waren und es ja jetzt nicht mehr sind, sind die Menschen offener, sie reden offener, sie lassen sich zitieren, auch mit Namen, man kann sie fotografieren, weil sie ihre Botschaft auch bringen wollen. Und ich habe es nicht erlebt, in all der Zeit nicht, in dem ganzen Jahr nicht, dass die Presse wirklich massiv angefeindet wurde. Man erkennt mich zwar, spätestens wenn man meinen Notizblock sieht, aber ich werde nicht angefeindet.
Hast du eine Ahnung, wie es in Altenburg weitergeht? So wie sich das anhört, wird ja auf jeden Fall weiter demonstriert, jetzt zumindest Den Herbst über, den Winter über, auf jeden Fall.
Ja, davon kann man ganz fest ausgehen. Es ist schwer, eine Prognose zu treffen, wie sich es im Detail weiterentwickelt, aber definitiv, es wird weiter demonstriert, davon gehe ich fest aus. Denn selbst im Sommer hat man es durchgehalten und es gibt ja auch nach wie vor rege Aufrufe, weiter zu demonstrieren. Und die Aufrufe nehmen eher noch zu und werden immer offensiver. Es gibt auch ein Anzeigenblatt im Landkreis, was eher durch rechtspopulistische Beiträge auffällt. Auch dort wird viel geworben, sich zu beteiligen. Und ich habe auch festgestellt, dass es nun Bestrebungen gibt, diesen Protest, diese Protestbewegung auf weitere Aktionen auszudehnen. Dass es also nicht mehr nur beim Montagsspaziergang, sprich Demonstration bleibt, sondern dass man andere Formen findet. Jetzt wird eingeladen zu einer Fahrraddemo, die am 9. Oktober stattfinden soll. Und wir hatten jetzt in Pößneck einen Autokorso, der sich erstmals noch anschloss an die Demonstration. Also man findet immer wieder neue Wege, sodass ich denke, es wird eine Dynamik weiter bekommen. Ich glaube auch, dass die Zahlen aufgrund dieser Sogwirkung steigen. Wo dann das Ende ist, kann ich nicht abschätzen, aber es wird, denke ich, weiter ein Thema sein. Und man muss sich natürlich auch im Klaren sein, es gibt einen gemeinsamen Nenner zwischen denen, die einfach nur Angst haben um ihr persönliches Wohlergehen und ihr Unternehmen oder ihre Rente und den anderen, die daraus politisches Kapital schlagen wollen. Da gibt es den gemeinsamen Nenner, nämlich die Wut auf die Ampelregierung im Bund. Und diese Gemengelage kann durchaus eine weitreichende Dynamik entwickeln. Wie genau, kann ich wie gesagt nicht abschätzen, aber es hat Potenzial für Dynamik. Was ich aber für unwahrscheinlich halte, sind Gewaltausbrüche in Altenburg. Das nach einem Jahr Erfahrung halte ich es persönlich für unwahrscheinlich, dass das passiert. Denn ich habe niemanden getroffen und gesprochen, für den Gewalt eine Option ist. Es geht immer nur um Präsenz.
9%, so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Der Strompreis ist um über 2300% gestiegen innerhalb eines Jahres. Der Gaspreis um auch über 2000% in den letzten 2 Jahren. Wie sollen diese Entlastungspakete das ausgleichen? Es ist einfach ein schlechter Witz, was uns die Regierung hier anbietet. Und wenn wir das auch noch damit vergleichen, was die Unternehmen bekommen, wie sie vom Staat hofiert werden, welche riesigen Pakete sie bekommen, ja, sie können sich einfach entspannt zurücklehnen und genießen, sie werden vom Staat ja sowieso...
Denise, gerettet. Am Montag haben viele verschiedene Gruppierungen demonstriert hier in Leipzig, vor allem gegen die Energiepolitik. Und auffällig war, dass sowohl linksorientierte Gruppen als auch eben eine sehr gemischte Gruppe die gleichen oder ähnlichen Anliegen hatten. Worin liegt der Unterschied?
Vielleicht muss man sich erstmal genau angucken, welche Gruppen da jetzt hier speziell in Leipzig am Montag unterwegs waren oder auch jetzt regelmäßig montags unterwegs sind. Also da gibt es einmal die große Gruppe der Montagsdemonstrationen, die nenne ich jetzt mal Montagsdemonstration, die auch um den Ring läuft und da Demozug macht. Die wird angemeldet von einer Privatperson, die ursprünglich mal aus dem Querdenken-Umfeld stammt, aus der Bewegung Leipzig, so heißt die Gruppe. Und von der wird diese Demonstration auch immer noch maßgeblich organisiert. Inzwischen rufen da auch deutlich radikalere Gruppen dazu auf, sodass man ein recht breites Spektrum hat an Menschen, die da mitlaufen. Das mischt sich jetzt gerade so ein bisschen auch von den Gruppen her, die dazu aufrufen. Genau, das sind aber tatsächlich, kommt das ursprünglich mal aus dem Querdenken-Umfeld. Dann gibt es, du hast das angesprochen, so kleinere Demonstrationen, die sich auch gegen die Energiepreise richten oder gegen die Energiepolitik und den Umgang mit der Energiekrise. Das sind so vornehmlich linke Bündnisse. Das Solidaritätsnetzwerk Leipzig zum Beispiel ist so ein kleines Bündnis, was da jetzt regelmäßig montags auch Kundgebungen anmeldet, um ja vor allem gegen die sozialen, mit einem anderen Umgang mit den sozialen Schieflagen nach der Energiekrise oder in der Energiekrise demonstrieren. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind so die klassischen Gegendemonstranten, die deswegen auf die Straße, vorrangig deswegen auf die Straße gehen, weil sie gegen die Teilnahme von Rechtsradikalen an der großen Montagsdemonstration demonstrieren wollen. Und ja, das wird auch wiederum von verschiedenen Gruppen immer mal organisiert. Ganz aktiv ist da das Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz, was so ein Zusammenschluss ist aus verschiedenen, hauptsächlich linken Bündnissen und Personen. Wenn man jetzt sich die Gegendemonstranten mal kurz ausblendet und sich sozusagen nur die Gruppen anguckt, die primär gegen die Energiekrise bzw. den Umgang, den politischen Umgang damit auf die Straße gehen, dann gibt es da schon einen ganz großen Unterschied zwischen denen, die aus dem Querdenken-Spektrum kommen und den anderen. Die aus dem Querdenken-Spektrum, die demonstrieren nicht nur gegen die Energiekrise, sondern gegen einen wirklich einen bunten Blumenstrauß, wie man so schön sagt, an Themen. Also da geht es ja gegen Energiepreise, aber es geht auch immer noch um die Corona-Impfung und um Corona-Maßnahmen allgemein und bis hin zu der Forderung, Deutschland möge aus der NATO austreten. Also das ist wirklich ein ziemlich breites Themenspektrum und hinter all dem steht eigentlich die Forderung der Demo-Organisatoren und der Leute, die dazu aufrufen. Die Idee vom Systemwechsel eigentlich. Also das ist ja durch die Protestforschung inzwischen auch ziemlich gut belegt, dass es speziell in Sachsen ein festes Protestklientel gibt, denen es eigentlich nicht um ein konkretes Thema geht, sondern um einen kompletten Wechsel des Systems und die sich dann aber eben immer wieder Themen suchen, an denen sie versuchen, das festzumachen und aufzuhängen. Das war Winter Corona und das ist jetzt eben die Energiekrise. Das sieht man zum Beispiel auch ganz gut. Da gibt es so einen Spruch auf den Leipziger Montagsdemonstrationen, den habe ich da jetzt öfter gehört. Wir sind die Wende, das System ist am Ende. Das ist so ein Schlachtruf. Und der zeigt eigentlich ganz gut, worum es vielen oder zumindest den Organisatoren dieser Demo eigentlich geht, nämlich um den Systemwechsel.
Mit Kai habe ich eben gerade auch ganz viel über die sogenannten Spaziergänger gesprochen. Die waren vor allem unterwegs, als noch Corona-Regelungen gegolten haben. Gibt es immer noch Leute, die sich als Spaziergänger verstehen?
Die gibt es schon noch. Also wenn man sich so auch diese Gruppen in den sozialen Netzwerken anschaut, die zu den Demonstrationen aufrufen, dann nennen das einige auch noch Spaziergang und nennen sich Spaziergänger. Aber für meinen Begriff wird dieser Begriff weniger, also der wird weniger verwendet. Das nehme ich schon so wahr. Und viele Akteure rufen inzwischen auch ganz klar zum Protest auf, verwenden also das Wort Protest und nicht mehr so oft das Wort Spaziergang. Ich würde sagen, das stirbt so langsam aus.
Wir bekommen ganz viel Kritik dafür, dass wir benennen, welche Gruppierungen auf diesen Demos sind und mitlaufen, vor allem wenn wir die Freien Sachsen benennen oder andere rechte Organisationen. Warum ist es wichtig, dass wir das schreiben und dass wir aufschreiben, wer da eigentlich demonstriert?
Aus meiner Sicht gibt es dafür zwei wichtige Gründe. Das ist zum einen, dass Rechtsextremismus per se eine gefährliche Ideologie ist, eine menschenverachtende und demokratiefeindliche Ideologie. Und die Freien Sachsen sind eine, wenn man mal bei dem Beispiel bleibt, eine vom Landesverfassungsschutz als klar rechtsextrem eingestufte Partei. Und das zu benennen, ist einmal grundsätzlich einfach wegen der Gefährlichkeit der Ideologie für mich so wichtig. Der zweite Punkt ist aber, dass die Menschen, die mit ihren Sorgen auf nach rechts offenen Demonstrationen, nenne ich es jetzt mal, gehen, die sollten, finde ich, eines wissen. Und deswegen möchte ich darauf auch immer wieder hinweisen. Den Organisatoren geht es eben zuvorderst nicht darum, Lösungen für die konkrete soziale Schieflage jetzt in der Energiekrise zu suchen oder zu bieten. Sie haben auch tatsächlich gar keine wirklichen Lösungen anzubieten. Also keine Forderungen, die irgendeine Lösung der konkreten Energie- und Sozialprobleme, die es aktuell gibt, anbieten sozusagen. Das, wenn überhaupt, dann sind das so Scheinlösungen und so vermeintliche Lösungen, die Komplexität der Dinge, die gerade ablaufen, überhaupt nicht abbilden, wie beispielsweise die Forderung, man müsse ja nur Nord Stream 2 öffnen, die Gaspipeline, und dann wären alle Probleme gelöst. Es gibt da einfach keine konkreten Lösungen für konkrete Probleme, die da angeboten werden den Menschen, weil es eben grundsätzlich nicht zuvorderst darum geht, diese Probleme zu lösen, sondern eben um ein ganz neues System zu erschaffen in Deutschland. Und ich finde einfach, dass das sich jeder und jede klar machen sollte, die auf solchen Demonstrationen mit unterwegs sind und die vielleicht auch sich erhoffen, da für ihre konkreten Sorgen Hilfe und Lösungen zu finden, sollten einfach diesen Fakt wissen. Und deswegen ist es mir persönlich so wichtig, darauf auch immer wieder hinzuweisen.
Kai hatte vorhin erzählt, dass natürlich auch viele Menschen mit demonstrieren, auch in Altenburg vor allem, oder es war vor allem sein Eindruck, er hat mit Menschen gesprochen, die einfach nur Sorgen haben, die Angst haben und die Existenzängste haben und vielleicht dann auch nicht sich an eine andere Demonstration in einer nächstgrößeren Stadt anschließen können, die unproblematischer ist, weil natürlich dafür auch das Geld irgendwie knapper wird. Man will mit seinen Freunden dann auch irgendwie unterwegs sein und so weiter. Da gibt es ja viele Gründe, warum man den einfachen Weg vielleicht wählt und mit Leuten demonstriert, die problematischere Hintergründe haben.
Ja, also ich kenne natürlich die Situation konkret in Altenburg jetzt sehr viel schlechter als Kai, logischerweise. Grundsätzlich kann ich das natürlich total gut nachvollziehen, dass in der aktuell für viele Menschen existenziell bedrohlichen Lage es Menschen gibt, die das, die ihre Sorge auch einfach auf die Straße tragen wollen, weil sie etwas machen wollen, weil sie dadurch womöglich auch das Gefühl haben, nicht nur ohnmächtig zu sein und ins Handeln zu kommen. Das kann ich gut nachvollziehen und ich bin auch weit davon entfernt, irgendwem Anweisungen zu geben, mal abgesehen davon, dass ich das gar nicht könnte, aber ich möchte es auch nicht, wo er jetzt demonstrieren soll oder ob er demonstrieren soll oder ob er es lassen soll. Mir ist es nur einfach wichtig, darauf hinzuweisen, wer hinter den Demonstrationen steckt, welche Strukturen es gibt, welche Ziele da verfolgt werden und dann, genau, ich will darauf einfach hinweisen, darüber aufklären und dann kommen Menschen mehr in die Lage oder besser in die Lage zu entscheiden, will ich da mitmachen oder will ich da nicht mitmachen.
Kommen wir nochmal zurück zu den Freien Sachsen. Welche Rolle spielen Sie denn eigentlich jetzt bei dem Ganzen konkret und was machen Sie eigentlich aktuell?
Also die Freien Sachsen hatten ja tatsächlich ihre Hochphase sozusagen oder sind erstmals so richtig öffentlich bekannt geworden in der Corona-Pandemie und haben da ganz viele ganz viele kleinere Demonstrationen in vielen Orten Sachsens sozusagen zusammengebunden und beworben und groß gemacht und sozusagen dadurch den Eindruck erweckt, als gäbe es hier so einen Flächenbrand und ganz Sachsen sei gegen die Corona-Maßnahmen. Da kommen die ja sozusagen her, wenn man so will. Jetzt spielen die immer noch eine ziemlich große Rolle bei den Protesten. Also es ist immer noch so, dass sie jeden Montag auf jeden Protest in jedem Ort in Sachsen hinweisen und die Menschen, bei den Menschen darum werben, sich daran zu beteiligen. Also das ist immer noch so. Die sind immer noch so, dass sie nicht alle diese oder bei weitem nicht alle diese Demonstrationen selbst anmelden. Das machen sie manchmal an manchen Orten, aber ganz oft sind es auch einfach regionale Akteure vor Ort und die Demonstration wird gar nicht vorab angemeldet, was ja auch nicht Pflicht ist sozusagen. Gerade gibt es bei den Freien Sachsen eine ganz interessante Entwicklung, finde ich, nämlich, dass sie versuchen, sich an alle möglichen Energieproteste ranzuhängen, die auch von anderen Gruppen organisiert werden. Da gab es diese Woche in Annaberg-Buchholz ein ganz gutes Beispiel. Das ist eine Stadt, Kleinstadt im Erzgebirge. Da hatten Unternehmer aufgerufen zu einer Demonstration gegen die hohen Energiepreise oder um mehr Unterstützung durch die Politik. Da hat auch der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz gesprochen auf dieser Demonstration. Und die Organisatoren hatten sich sehr klar abgegrenzt zu den Freien Sachsen, hatten auch Fahnen verboten, zum Beispiel grundsätzlich alle Fahnen auf ihrer Demonstration. Und trotzdem haben die Freien Sachsen versucht, das für sich zu vereinnahmen. Sie haben also eine eigene Kundgebung zum gleichen Zeitpunkt auch in Annaberg angemeldet und waren einfach damit präsent und haben gesagt, hey, hier, guck mal, so viele Menschen gehen auf die Straße und haben halt natürlich auch die andere Demo gezeigt, die gar nicht ihre war und die sich eigentlich versucht haben abzugrenzen. Also sie versuchen da schon gerade alles, was irgendwie sich an Protest regt, mit zu vereinnahmen, mit für sich zu nutzen. Dass sich jetzt auch in Sachsen tatsächlich mehr und mehr Kommunalpolitiker an Protesten beteiligen, wie eben zum Beispiel der Bürgermeister, Oberbürgermeister da in Annaberg-Buchholz. Das versuchen sie auch für sich zu nutzen. Sie bejubeln jeden, der sich da auf die Straße stellt, selbst wenn er sich klar distanziert von den Freien Sachsen, und nennen das dann die neuen Staatsproteste und ja, versuchen das eben als ihren Erfolg auch irgendwie ein bisschen mit zu verkaufen.
Da du gerade von einem kleinen Ort gesprochen hast, Annaberg-Buchholz, gibt es einen Unterschied zwischen ländlichen Regionen und größeren Städten?
Ich glaube, es gibt gar nicht so ein großes Stadt-Land-Gefälle, sondern es gibt so einen großen Unterschied in der Art und Weise der Demonstration und deren Charakter zwischen ganz konkreten Orten, also von Ort zu Ort, unabhängig davon, ob Großstadt, Kleinstadt, kleines Dorf und so. Vor allem aus den Berichten unserer Kolleginnen und Kollegen im ganzen Verbreitungsgebiet, sehen die Demonstrationen in Döbeln ganz anders aus als die in Altenburg zum Beispiel. Also ich würde gar nicht sagen, dass das Stadt-Land-Gefälle da so groß ist, sondern es ist einfach wirklich extrem abhängig von den Akteuren vor Ort, wie diese Proteste ausgestaltet sind.
Die Proteste sind so stark wie ihre Anmelder?
Na, sie sind ja nicht nur, was die Stärke anbelangt, sondern auch einfach, wer da mitläuft und ob das jetzt eher ein radikales Klientel ist, ob es tatsächlich ganz viele Bürger und Bürgerinnen sind, die sich einfach Sorgen machen, das hängt wirklich extrem ab von den Menschen, die das anmelden, wie das organisiert ist, wie da die Protesthistorie, nenne ich es jetzt mal, auch in dem einzelnen Ort ist, kann ich jetzt gar nicht so richtig so ein Stadt-Land-Gefälle erkennen, sondern eher so ein von Ort zu Ort unterschiedliches Verhalten oder unterschiedliche Phänomene.
Steht ja ein Ort besonders raus?
Also es gibt so ein paar, es gab ja zum Beispiel jetzt hier die in Heidenau, das ist so ein Ort bei Dresden, da gab es ja vor einigen Monaten diesen Pranger, an den Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, so ja im übertragenen Sinne gestellt werden sollte. Das wurde ja dann auch verboten von der Versammlungsbehörde. Da ist es zum Beispiel so, dass die Freien Sachsen den Protest dort auch persönlich, also da gibt es einen Akteur, der Politiker ist der Freien Sachsen oder Mitglied der Freien Sachsen, der das dort anmeldet. Das hat natürlich dann schon eher so einen radikaleren Charakter, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt das, was mir so einfällt. Aber ja, ansonsten ist es wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
Wie hoch ist denn jetzt das Gewaltpotenzial? Wir haben es gesehen, in Leipzig gab es einen Vorfall oder mehrere Strafdelikte auch.
Ja, also tatsächlich, vielleicht können wir über den beim Thema Gewaltpotenzial einfach auch über diese Sache mal genau reden. Also da würde ich auch jetzt, da ich mich in Leipzig da sozusagen am besten auskenne, die Frage auch gerne für Leipzig direkt mal beantworten. Ich glaube, dass das Gewaltpotenzial in Leipzig inzwischen durchaus groß ist. Das hat sich in den vergangenen Wochen sprunghaft so entwickelt, nach meiner Beobachtung. Es gab ja die großen Montagsdemonstrationen Anfang Dezember, die von der Linkspartei eine angemeldet worden ist, wo sehr viele Menschen gekommen sind, wo aber auch gleichzeitig dann eine von den Freien Sachsen angemeldete Demonstration gewesen ist, wo auch viele Menschen gekommen sind. So, und da gab es so einen Boost in der Stadt. Also es war dann plötzlich so ein Mobilisierungspotenzial da und in den Wochen danach gab es eben diese aus dem Querdenken-Umfeld angemeldeten Demonstrationen montags wieder. Und da hatte sich, erstens waren da plötzlich viel mehr Leute auf der Straße als vor diesen großen Demonstrationen und es hatte sich auch ein bisschen gewandelt, wer da unterwegs war. Also zuvor waren das eher so ältere Menschen gewesen, die da den Winter über und auch den Sommer über immer demonstriert hatten, auch gar nicht so wahnsinnig viele. Die kommen auch immer noch, meiner Beobachtung nach. Ich habe auch mit vielen gesprochen auf dieser Demonstration, die sagen, ja, wir waren schon immer den ganzen Winter über da so. Aber was neu ist, das sind schon sichtbar einfach so junge sportliche Männer, Neonazis, Hooligans, denen man das ansieht, dass sie da unterwegs sind, weil sie jetzt Lust haben auf Stress. Also so nehme ich das jedenfalls wahr. Man nimmt da schon ein gewisses Aggressionspotenzial wahr. Und wozu das führen kann, das hat man eben am Montagabend gesehen, als Gegendemonstranten aus der rechten Demo heraus angegriffen und zusammengeschlagen worden sind. Die Polizei ermittelt noch zu dem Fall und sie ermittelt auch sozusagen in alle Richtungen, unter anderem aktuell auch konkret gegen die Verletzten sozusagen, sodass man da jetzt möglicherweise nochmal abwarten muss, was da rauskommt. Für mich stellt sich das zum jetzigen Zeitpunkt aber ganz klar als ein Angriff dar, der Demonstranten aus der großen Montagsdemonstration heraus, aus der aus dem Querdenken-Umfeld heraus angemeldeten Demonstration, dass es da einen Angriff von denen auf die Gegendemonstranten gegeben hat. Und das ist eine Entwicklung, Stichwort Gewaltpotenzial, die mich echt stark besorgt und wo ich finde, dass das die Polizei, aber auch viel mehr noch vielleicht die Stadt Leipzig aus meiner Sicht einfach sehr genau im Blick behalten sollte, was da passiert. Man muss da jetzt noch nicht irgendwie, an allzu düstere Zeiten in den 90er Jahren erinnern, wo es gefährlich war für bestimmte Menschen, sich auf der Straße zu bewegen zu bestimmten Zeiten, weil sie irgendwie Neonazis rumgelaufen sind und wahllos Leute zusammengeschlagen haben. Das sicherlich nicht. Aber gerade mit dem Wissen und dem Hintergrund, dass es das mal gegeben hat, ist das schon was, wo ich empfehle, wenn ich mir das anmaßen darf, einfach genauer hinzugucken.
Danke für den Einblick und danke euch fürs Zuhören. Alle Artikel rund um die Demos in Leipzig, der Region oder in Altenburg findet ihr wie immer auf lvz.de. Ich verlinke sie euch aber natürlich wieder in die Shownotes, damit ihr schneller drauf zugreifen könnt. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, Feedback oder Fragen, dann schickt uns doch gerne eine Mail an podcast@lvz.de. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf, macht es gut und bis zum nächsten Mal.